Markus Kapitel 5. Wir haben letzte Woche Jesu Macht über die Naturgewalten gesehen. Heute werden wir Jesu Macht sehen über okkulte geistliche Mächte. Letzte Woche haben wir dramatische Ereignisse in einem Sturm gesehen. Heute Morgen werden wir eine dramatische Konfrontation mit geistlichen Mächten sehen, mit übernatürlichen Mächten. Vers 1 lesen wir, und sie, das heißt Jesus und die Jünger, die im Boot unterwegs gewesen waren, sie kamen an das jenseitige Ufer des Sees in das Land der Gerasener. Matthäus beschreibt diese Leute als die Gadarener, die Leute, die in Gadara gelebt haben. Oder der römische Name dieser Stadt war Umquais, so heißt es heute noch. Man kann hingehen, diesen Ort besuchen, da gibt es noch römische Ruinen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Das ist Umquais oder Gadara. Das war eine sehr große Stadt im Zehn-Städte-Gebiet oder Decapolis hat es auch geheißen. Das war ein Verbund von freien römischen Städten. 9 von denen waren östlich des Jordans und eine von denen war westlich des Jordans. Das war die Stadt Skytopolis, das heutige Betschehen. Das kann man auch besuchen, ist am östlichen Ende der Jezreel-Ebene. Gadara war am nordwestlichen Zipfel oder ist im nordwestlichen Zipfel von Jordanien heute. Das ist dort, wo die Grenze von Jordanien und Israel und Syrien zusammentreffen. Auf der Südseite vom See Genezareth. Wenn ihr hier auf das Bild schaut, ganz rechts oben in dem Winkel, dieser am oberen Bild, dieser blaue Fleck, da ist der See Genezareth unten im Tal. Und dieser kleine Bergzipfel, diesen Anfang von einem Berg im nächsten Tal, das sind die Golanhöhen hier gegenüber. Seht auf dem Bild unten noch besser, da ist der See. Man sieht da auf der anderen Seite gegenüber vom See die Stadt Tiberias. Kapernaum wäre noch ein Stückchen weiter nördlich, also rechts auf dem Bild. Ihr seht an den Ruinen auch schon, dass diese Stadt Umquais von einem großen Erdbeben zerstört wurde. Es gibt noch ein Theater, das ist halbwegs erhalten, aber das hat Platz für ungefähr 3000 Leute. Also es war eine sehr große Stadt, eigentlich. So viel zum geografischen Hintergrund hier. In Vers 2 lesen wir, und als er aus dem Schiff gestiegen war, begegnete ihm sogleich von den Grüften her ein Mensch mit einem unreinen Geist, der seine Wohnung in den Grabstätten hatte, ich hoffe, die hatten keine Städte dort, und selbst mit Ketten konnte ihn keiner binden, da er oft mit Fußfesseln und Ketten gebunden worden war und die Ketten von ihm in Stücke zerrissen und die Fußfesseln zerrieben worden waren und niemand konnte ihn bändigen. Und alle Zeit, Nacht und Tag war er in den Grabstätten und auf den Bergen und schrie und zerschlug sich mit Steinen. Oh Mann, war ein bemitleidenswerter, armer Mensch hier, den wir hier sehen. Im Matthäus-Evangelium lesen wir, dass da noch ein zweiter Mann war, dem es so ähnlich ging, aber dieser war wohl der krassere Fall. Ich glaube eigentlich, ich habe den unlängst im Fernsehen gesehen, auf MTV. Ich war da nach einem Treffen mit anderen Pfarrern und Jugendleitern. Es wird schon 2 Monate her gewesen sein, da war ich noch beim Burger King im Kaiserslautern und da läuft ja immer MTV im Hintergrund. Und da habe ich so einen Typen gesehen, schwarz angezogen, hatte Ketten überall, so eine Band, ein Musikvideo, war von Totenköpfen umgeben, der Sänger hat gekrölt. Ich frage mich, von wem die inspiriert waren, diese Leute. Auf jeden Fall, hier sehen wir einen Menschen, einen Mann, der von einem unreinen Geist besessen ist, von dem ein dämonisches Wesen die Kontrolle ergriffen hat. Ein unreiner Geist, unrein, sprich in Rebellion gegen Gott, unrein im Gegensatz zu rein oder heilig, so wie andere geistliche Wesen, wie Engel zum Beispiel, die mit Gott sind. Die Bibel sagt uns, es gibt solche Dinge. Es gibt noch geistliche Wesen außer ihm selbst. Und vielleicht werden einige sagen, die das lesen, Dämonen oder Engel, geistliche Mächte, sowas gibt's nicht. Hey, es gibt doch nur das, was ich sehen kann und was ich angreifen kann und was wir messen können. Es gibt nichts Geistliches oder Übernatürliches, es gibt nur Materie. Viele Menschen denken noch so. Ich möchte sagen, wenn du so denkst, dann bist du weltfremd, schlicht und einfach. Bist du realitätsfremd. Weil dann klammerst du einen großen Teil dessen, von dem, was existiert, aus. Und ich würde sagen, den wichtigsten Teil. Weil auch Gott ist Geist, sagt uns die Bibel. Und er ist ganz sicher das wichtigste Wesen, die wichtigste Person, die in diesem Universum existiert. Gott ist kein materielles Wesen. Wir können ihn nicht messen. Du kannst nicht sagen, hier habe ich 3 Liter Gott oder 5 Kilo Gott. Aber trotzdem ist er da. Und er hat uns Zeugnis gegeben von sich selbst. Wir können erkennen, dass er existiert. In unserem Herzen, in unserem Gewissen, in der Schöpfung. Wir sehen eine wunderbare Schöpfung. Da ist ein genialer Plan dahinter. Allein wenn wir unseren Leib ansehen. Wahnsinnig genialer Plan. Und wo ein Plan ist, wo eine wunderbare Konstruktion ist, da muss auch ein Planer sein. Ein persönliches Wesen. Es ist nicht vernünftig anzunehmen, dass das alles durch Zufall entstanden ist. Ich meine, keiner von euch würde mir glauben, wenn ich sagen würde, ja, das Flugzeug, was da oben am Himmel fliegt, das ist durch Zufall entstanden. Da war vor Millionen Jahren mal eine Müllhalde und irgendwann gab es eine Explosion und über Millionen von Jahren und vielen Zufällen, bing, stand plötzlich das Flugzeug da. Es wird keiner abnehmen. Wenn wir uns anschauen, allein unser menschlicher Leib ist weitaus komplizierter als jedes Flugzeug oder sogar das Space Shuttle. Das komplizierteste, was wir uns vorstellen können, was Menschen konstruiert haben. Der Punkt ist, wo ein Plan ist, da muss auch ein Planer da gewesen sein. Und ich bewundere deinen Glauben, wenn du glauben kannst, dass es Zufall war. Alles, was hier existiert. Nee, das weist uns ganz klar auf einen Gott hin. Einen Schöpfer, der uns gemacht hat. Gott ist Geist. Und die Bibel sagt uns, es gibt geistliche Wesen. Selbst wir Menschen, wir sind nicht nur Materie, sondern wir sind auch Geist. Unser Denken, unsere Entscheidungen, Dinge wie Liebe, unser moralisches Empfindungen, unser Gewissen, das sind nicht nur irgendwie chemische Reaktionen, sondern wir sind Materie und Geist. Gott hat uns aus dem Erdboden, heißt es im 1. Mose, aus der Materie geformt und dann hat er uns aber seinen Geist eingehaucht. Wir sind Materie und Geist. Und deswegen, wenn du diesen geistlichen Bereich ausklammerst, dann lebst du realitätsfremd. Und du wirst auch nicht viel von dem verstehen, was in unserer Welt abgeht. Du wirst dich selber nicht verstehen können, wenn du Gott ignorierst und deine geistliche Existenz. Dann wirst du entfremdet sein von dir selbst. Ich meine, was bist du davon, losgelöst davon? Bist du irgendeine sinnlose Anhäufung von zufällig entstandener Materie, irgendwo hineingekotzt in ein leeres, sinnloses Universum? Kannst du nicht beantworten, woher komme ich? Wohin gehe ich? Wozu bin ich da? Was soll das Ganze hier? Menschen, die den geistigen Bereich ausklammern, sind sogar entfremdet von sich selbst. ohne Hoffnung, ohne Sinn, ohne Wert. Was all deine Empfindungen, die du hast, Sinn für Schönheit, Sinn für Wahrheit, Hunger nach Bedeutung, ist dann unerklärlich und ist letztendlich bedeutungslos, sinnlos. Es ist dann nicht mehr als irgendeine sinnlose chemische Reaktion in einem sinnlosen Haufen Materie, in einem sinnlosen Universum. Wenn wir uns die Philosophiegeschichte anschauen, die Philosophen, die so gedacht haben, viele von denen sind in den Wahnsinn getrieben worden. Nee, die Bibel sagt uns, es ist anders. Die Bibel sagt uns, es gibt einen Gott und er hat uns unwahrscheinlich lieb. Er ist ein persönlicher Gott und er hat dich geschaffen, ihn ähnlich, als Person. Als Person fähig, seine Liebe zu erwidern. Die Bibel sagt uns, das ganze Universum ist ein Liebesgeschenk von Gott an dich und mich, an uns Menschen. Für uns ist es gemacht. Gott, er ist unendlich, er ist ewig, er ist allmächtig, er ist allgegenwärtig, er ist allwissend, er ist der Schöpfer. Und dann alles andere, was existiert, ist von ihm geschaffen. Und das ist endlich, das ist begrenzt, das ist nicht Gott. Und wenn wir uns die Schöpfung anschauen, gibt es die unbelebte Schöpfung, Materie, Steine, Wasser, so Zeug, und dann gibt es lebendige Geschöpfe. Unterschiedlicher Form, Pflanzen, Tiere, Menschen, aber eben auch geistliche Wesen, sagt uns die Bibel, Engelwesen. Von den lebendigen Geschöpfen gibt es wieder unpersönliche, die jetzt nicht, wie wir Menschen, ein Empfinden haben von richtig, falsch, ein moralisches Empfinden, die moralische Entscheidungen treffen können. Es gibt unpersönliche Lebewesen wie Pflanzen, wie Tiere, aber es gibt dann persönliche, wie Menschen oder eben auch geistliche Wesen. Diese Geistwesen oder Engelwesen haben nur eine geistliche Existenz. Wir sehen in der Bibel, die können manchmal menschliche Gestalt annehmen, aber sonst sind sie nicht wirklich begrenzt von einem irdischen Leib wie wir. Und es gibt uns Menschen. Wie gesagt, wir Menschen sind so eine Mischung. Wir sind eine Mischung aus Materie und aus Geist. Gott hat uns aus der Materie geformt, aber dann lesen wir im 1. Mose, Gott hauchte dem Menschen seinen Atem ein. Und das Wort Atem im Hebräischen ist dasselbe Wort wie Geist eigentlich. Das hat er mit den Tieren nicht gemacht übrigens. Gott hauchte dem Menschen seinen Atem ein, seinen Geist ein und es heißt, der Mensch wurde zu einer lebendigen Seele. Gott ähnlich als Person. Fähig, moralische Entscheidungen zu treffen. Fähig, Gottes Liebe zu erwidern und zu beantworten. Oder auch sie abzulehnen, ihn zurückzuweisen. Liebe ist immer nur aus freiem Willen möglich, deswegen hat Gott uns auch Entscheidungsmöglichkeit gegeben, dass wir uns für ihn entscheiden können oder gegen ihn. Ich habe euch noch ein Bild mitgebracht hier. Bilder sehen wir hier, Gott und die persönlichen Geschöpfe, die es gibt in Gottes Schöpfung. Es gibt Gott, den Schöpfer, und dann gibt es die Schöpfung, und da gibt es verschiedene persönliche Wesen. Engel, Satan, Dämonen sind persönlich geistliche Mächte. Geistliche Wesen und dann materielle und geistliche Wesen, das sind wir Menschen. Und alle Schöpfung ist geschaffen auf Gott hin. Wir alle persönlichen Wesen, wir sind geschaffen für ihn, um ihn anzubeten, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und alle Personen haben eine Entscheidungsmöglichkeit, dass wir uns für Gott entscheiden können oder gegen ihn. Es gibt von den geistlichen Wesen in der Schöpfung, von den Engeln, von den Menschen, gibt es zwei Kategorien. Es gibt diejenigen in Rebellion gegen Gott, das nennen wir Sünde, die sind getrennt von ihm. Und dann gibt es diejenigen, die in Unterordnung von Gott sind und mit ihm sind. Es gibt keine anderen Möglichkeiten. Jesus hat gesagt, wer nicht für mich ist, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Das sind die Möglichkeiten, die wir haben. Wir sind entweder mit Gott durch Jesus, oder Epheserbrief sagt uns, die ganze gottlose Welt, die von Jesus nichts wissen will, die schwimmt mit in dem Strom, der von Satan gelenkt ist, von einer bösen geistlichen Macht, von ihm gelenkt und manipuliert. Es gibt die Engel, die wir als Engel bezeichnen, das sind die Geisteswesen, die nicht gegen Gott rebelliert haben, und dann gibt es diejenigen, die wir Satan und Dämonen nennen, das sind die Engel, die rebelliert haben, die gefallen sind, die Gott rausgeworfen hat aus Gemeinschaft mit sich selbst und die in Feindschaft mit Gott sind. Aber wir müssen uns daran erinnern, die sind nicht gleichwertig. Das ist kein Kampf, das Gute gegen das Böse, und die sind auf derselben Ebene. Nee, nee, Gott ist Gott und die anderen sind Schöpfung. Aber wir leben in einer Welt, wo ein geistlicher Kampf stattfindet. Die Bibel lässt uns da keinen Zweifel drüber. Und Epheser 6 sagt uns, wir haben geistliche Waffen in diesem Kampf. So Dinge wie Glauben und das, was Jesus für uns getan hat. Das Wort Gottes. Alles, was wir in Jesus haben, letztendlich. Aber es gibt einen geistigen Kampf. Und es dreht sich vor allem um uns Menschen. Diese Dämonen und der Teufel wollen vor allem Menschen zerstören und gegen Gott aufbringen. Warum? Ja, weil wir Menschen Gottes Augapfel sind. Weil wir seine Geliebten sind. Weil wir diejenigen sind, die er in seinem Bild geschaffen hat. Und ihr Eltern, ihr wisst es, nichts schmerzt einen Vater so sehr, als wenn ein Kind verletzt wird. Oder ein Kind sich kaputt macht. Wenn ein Kind leidet. Ich denke, ihr Eltern würdet sagen, mir wäre lieber, ich hätte einen Schmerz, als zuzusehen, wie mein Kind leidet. Und alle Ablehnung von Menschen tut weh, aber ganz besonders weh tut es, wenn die Kinder einen ablehnen. Wir sind Gottes Kinder. Ich glaube, deswegen sind diese bösen Mächte so sehr aus, uns zu zerstören und uns von Gott wegzubringen. Weil sie sind in Rebellion gegen Gott. Wir sehen in der Bibel auch, dass die ersten Menschen vom Teufel verführt wurden und gegen Gott rebelliert haben. Und seither sind alle Menschen von Natur aus Sünder, getrennt von Gott. Und dann haben wir die ganze Erlösungsgeschichte. Darum handelt es sich in diesem Buch. Wie Gott uns zurückbringen wollte in Gemeinschaft mit sich selbst. Dass dieser Gott, der uns so sehr lieb hat, unser Schöpfer, dass er selber Mensch geworden ist in Jesus. Und dass er ans Kreuz gegangen ist und dort den Preis für unsere Sünde bezahlt hat. Die Konsequenz für unsere Schuld an unserer Stelle erlebt hat. Trennung vom Vater und den Tod. Und wenn wir das im Glauben für uns annehmen, dann können wir Vergebung haben und können wieder in Beziehung mit Gott leben. Können auf seine Seite wechseln. Und das tun wir nur durch eine persönliche Entscheidung. Wir wechseln durch eine persönliche Entscheidung von Satans Reich, Reich der Finsternis, in Gottes Reich, Reich des Lichts. Nur durch eine persönliche Glaubensentscheidung, dass wir Jesus annehmen als unseren persönlichen Retter. Hier sehen wir einen Menschen, der sich geöffnet hat für ein dämonisches Wesen. Für dämonischen Einfluss. Wir wissen nicht genau, wie er das getan hat, aber wahrscheinlich hat er diesen Dämon bewusst eingeladen. Vielleicht durch okkulte Praktiken. Man kann sich diesen Mächten auch öffnen durch Meditation, durch Drogen, überall dort, wo unser Bewusstsein ausgeschaltet wird oder wo ein höheres Bewusstsein angestrebt wird. Auch durch Sünde, durch Rebellion gegen Gott. Und bei diesem Menschen war das so krass, er hat sich so geöffnet, dieser geistigen Macht, dass er wirklich besessen worden ist von ihr. unter so krassen Einfluss, dass dieses böse geistliche Wesen, diese Person, sich seiner selbst bedienen hat können. Ist wie, wenn sich irgendjemand, du bist der Computer und irgendjemand setzt sich an dein Keyboard. Das ist hier passiert. Eine dämonische Macht fängt plötzlich an, diesen Menschen zu gebrauchen, seinen Leib zu gebrauchen, durch ihn zu reden, durch ihn zu handeln. Der Teufel und Dämonen suchen genauso nach Menschen als Instrumenten, der sie sich bedienen können, genauso wie Gott Menschen sucht, die sich ihm hingeben und ihm zur Verfügung stellen und durch die er wirken kann in dieser Welt. Wir sehen es in der Bibel häufig, dass Menschen von Dämonen kontrolliert sind. Ich bin seit letzter Woche zwar auch überzeugt, dass auch Computer besessen sein können. Kann es nicht wirklich beweisen aus der Bibel. Ich habe keinen anderen Beweis, außer dass meiner noch immer nicht funktioniert. Aber in der Bibel sind es vor allem Menschen, auf die es diese okkulten Mächte abgesehen haben. Und seht, was dieser unreine Geist in den Menschen angerichtet hat. Er hat sich in Grabstätten rumgetrieben, war der erste Grufti, den wir hier sehen. Gräber waren unrein bei den Juden natürlich. Dadurch hat er sich isoliert von der ganzen Gemeinschaft seiner Mitmenschen. Er war rastlos, seine Seele war gequält, er hat geschrien. Wir können uns vorstellen, dass die Leute in dieser Stadt in der Nacht ihn schreien haben hören, dort draußen am Friedhof. Ah! Ah! Hat sich selbst verletzt mit Steinen. Bemitleidenswerte Kreatur. Einsam, ruhelos, nackt, lesen wir im Lukas-Evangelium, voller Wunden. Das ist, was okkulte Mächte in deinem Leben tun wollen. Wollen uns Menschen zerstören. Ich bin besorgt, wenn Menschen rumspielen mit diesen Dingen. Und das fängt oft klein an. Esoterik, Meditation, Hypnose, spiritistische Praktiken. Aber du öffnest dich. Du öffnest dich für solche bösen geistlichen Personen. Und die erscheinen nicht immer als böse oder als schlecht. Paulus schreibt uns in der Bibel, dass Satan selbst sich tarnt als ein Engel des Lichts. Und diese Leute mögen ganz tolle Erfahrungen haben, tolle geistliche Erfahrungen. Meditieren vielleicht und da ist dieses Licht oder dieser Friede, erfahren irgendeine schöne Kraft. Aber wisst ihr, was sie erfahren? Das ist die PR-Abteilung des Teufels. Das ist, was sie erfahren. Diese Mächte zeigen nicht ihr wahres Gesicht. Das ist so, wie auch Sünde und Versuchung ja anfangs an was Schönes und was Begehrenswertes ist. Aber am Ende bringt es Tod und Zerstörung. Und das ist natürlich ein Weg, wie der Teufel uns zerstören will. Ein anderer Weg sind falsche Religionen und Irrlehren. Auch davon spricht die Bibel, von Irrlehrern, dass sie die Lehren von Dämonen lehren. Und ich denke, ihr werdet so esoterisch angehauchte Menschen treffen, die sagen, oh, ich habe eine Gotteserfahrung gemacht. Aber das stimmt nicht. Ich habe hier ein Bild für euch. Sie haben nicht Gott erfahren, sondern sie haben nur Erfahrungen eben mit diesen geistlichen Mächten gemacht, mit dämonischen Mächten, die sie vielleicht tarnen als Engel des Lichts. Aber nicht mit Gott. Die Bibel sagt uns ganz klar, es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen und das ist der Mensch Jesus Christus. Jesus ist der einzige Mittler. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben und niemand kommt zum Vater, außer nur durch mich. Warum? Weil nur Jesus für deine Schuld bezahlt hat, die dich von Gott trennt. Sehen das am nächsten Bild. Nur Jesus kann uns in Beziehung mit Gott bringen. Nur durch ihn können wir echte Gotteserfahrung haben, echte Beziehung und Gemeinschaft mit unserem Schöpfer. Alles andere bleibt die Ebene drunter hängen. Das sind okkulte Erfahrungen. Und wir sehen hier in dieser Begebenheit die wahren Absichten dieser Mächte offenbart. Und das ist Zerstörung. Und es gibt solche Menschen, die völlig in Besitz genommen werden von so einer geistlichen Macht. Seht hier die Merkmale von Dämonenbesessenheit. Er war bösartig und gewalttätig, das lesen wir im Matthäus-Evangelium in der Parallelstelle. Er hatte übernatürliche Kräfte, die haben ihn gebunden mit eisernen Ketten und der hat die zerrissen. Er war schamlos, er ist hier nackt rumgelaufen, er war ruhelos, hat geschrien, er hatte einen Selbstzerstörungstrieb, hat sich mit Steinen geschlagen. Wir werden später sehen, fremde Stimmen, die Dämonen fangen an zu reden aus diesen Menschen, mit einer Stimme, die nicht seine natürliche ist. Das ist nicht einfach irgendein Mensch, der seine Stimme verstellt, sondern da ist eine andere Person, die in ihm ist, die sich seiner Stimmwerkzeuge gebraucht, sozusagen. Und das gibt es auch heute noch. Ich habe persönliche Berichte gehört von Missionaren, die mir das erzählt haben. Gerade sehr verbreitet und alltäglich in Ländern, wo noch diese Geisterkulte betrieben werden. Voodoo, Okkultismus. Ja, kommt das sehr häufig vor. Wo Leute ganz bewusst dämonische Mächte einladen. Leute, die ein Medium sein wollen, durch die diese Mächte reden oder sich offenbaren. Aber es gibt es auch hier bei uns. Nicht so häufig, aber ich habe auch schon von Leuten, die mir das erzählt haben, dass sie besessenen Menschen begegnet sind, wo genau diese Merkmale auch aufgetreten sind. Vielleicht weniger so krasse Fälle hier. Aber glaub nicht, dass das nur der einzige Einfluss ist, den diese bösen Mächte auf uns haben wollen. Okay, Besessenheit ist das Krasseste, aber sie wollen nicht unbedingt jeden von uns zu Satanisten machen. Wenn wir uns umschauen, wir sehen Menschen, die links und rechts unter Einfluss von bösen Mächten sind und abhängig von zerstörerischen Dingen. Selbst wenn sie nicht dran glauben, das ist dem Teufel sogar noch am liebsten, dann hat er das leichteste Spiel. Dann kann er so sein wie ein Undercover-Agent im Krieg, wo die Leute nicht wissen, er ist da. Und wo sie sich nicht verteidigen, wo sie wehrlos sind. Und meine Erfahrung ist, dass es gerade die Leute sind, die am lautesten schreien und sagen, ich bin frei. Ich bin der Diener von niemandem. Ich habe niemanden zum Herrn, außer mich selbst. Ich bin mein Gott. Das sind oft gerade die gebundensten. Sind drogensüchtig oder ruhmsüchtig oder habsüchtig, selbstsüchtig, sexsüchtig, was immer. Aber sie sind nicht frei. Sie sind Versklavte. Sie sind Getriebene. Und wir wissen schon, wer diesen Fluss der Gottlosigkeit leidet in dieser Welt. Diese Menschen sind an der Leine von Satan. So wie ein Hund an der Leine geht. Und sie laufen rum wie so ein Hund, der an der Leine geht und er denkt trotzdem irgendwie, er ist der freieste Hund der Welt, weil sein Herr ihm erlaubt, an irgendeinen Laternenpfahl zu pinkeln. Ich bin frei. Läuft an der Kette in Wirklichkeit. So sind auch Menschen, die blind sind für geistliche Realitäten. Wir sehen hier in dieser Begebenheit auch, wie die Menschen, die Jesus nicht kennen, mit so einem Menschen umgehen, der besessen ist, der in der Gewalt ist von einem bösen Geist. Was haben sie gemacht? Sie haben ihn gefesselt und sie haben ihn weggeschickt. Sie waren nicht fähig, ihm zu helfen. Sie waren nicht fähig, damit umzugehen. In unserer Kultur würden wir so einen Typen vielleicht nicht mit Ketten fesseln, aber vielleicht mit einer Zwangsjacke. Vielleicht versuchen, ihn mit Medikamenten ruhig zu stellen und dann irgendwie wegzusperren. Als nächstes sehen wir die Konfrontation zwischen Jesus und diesen Dämonen. Und ich finde das so schön hier. Jesus kam, um diesen Mann zu befreien. Nur wegen ihm. Er kam durch den Sturm, er kam extra von der anderen Seite des Sees, um ihn zu befreien. Das ist Gottes Herz für Menschen, die gebunden sind und geplagt sind. Das ist auch Gottes Herz für dich. Vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, wo du sagst, Mann, da bin ich gebunden, ich komme nicht los davon. Und es gibt Dinge in unserem Leben, die wirklich nur Gott heilen kann. Und von denen nur Gott uns frei machen kann und die nur er zurechtdrücken kann. Bring diese Dinge zu ihm. Komm zu ihm mit diesen Dingen, die dich binden und die dich beherrschen und belasten. Er ist fähig. Selbst dort, wo Menschen nicht helfen können. Vers 6. Und als er Jesus von Ferne sah, lief er und warf sich vor ihm nieder. Und er schrie mit lauter Stimme und sagte, was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn Gottes des Höchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Denn er sagte zu ihm, fahre aus, du unreiner Geist, aus dem Menschen. Er wusste genau, wer der Boss im Universum ist, dieser böse Geist. Er wusste genau, wer Jesus ist. Er hatte eine gute Theologie. Er hat sogar gebetet, wenn wir so sagen wollen. Hat mit Jesus gesprochen. Wie auch viele Menschen, die das richtige Glaubensbekenntnis sprechen, die richtige Theologie haben, vielleicht sogar beten, in die Kirche gehen. Aber wie dieser Dämon tun sie nicht Buße. Vertrauen sich nicht Jesus an und erwerfen sich ihm nicht. Es geht nicht um intellektuelle Zustimmung, um intellektuelles Wissen. Zustimmung zu irgendwelchen Glaubenswahrheiten. Es geht um die richtige Beziehung. Es geht um die richtige Einstellung zu dieser Person Gottes. Dass wir sagen, ich bin ein Sünder und ich will umkehren von meinem selbstbestimmten, autonomen, gottlosen Leben. Ich will umkehren zu dir. Ich brauche dich, Jesus, rette du mich. Ich lade dich ein und vertraue mich dir an. Umkehr, Buße, Demut, das ist die Einstellung, die wir brauchen. Das ist das, was uns in Gemeinschaft mit Gott bringt. Seht hier auch, dass diese Dämonen keinen Wunsch hatten nach Gemeinschaft mit Jesus. Was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn Gottes des Höchsten? Ich beschwöre dich, quäle mich nicht. Hatten keinen Wunsch, irgendwie mit Jesus rumzuhängen. Deswegen glaube ich auch, dass wahre Christen, also nicht nur Namenschristen, sondern wirklich Christen, die Jesus in ihrem Herzen haben, die unter seinem Herrschaftsbereich sind, die können nicht von Dämonen besessen sein, wie dieser Mann. Ja, wir können von außen sozusagen angegriffen werden und bedrängt werden und versucht werden von Dämonen oder dem Teufel, aber wir können nie besessen werden wie dieser Mann, dass so eine Macht die Kontrolle über uns übernimmt. Im 1. Johannesbrief schreibt der Apostel Johannes uns, dass der, welcher in euch ist, stärker ist als der, der in der Welt ist. Der allmächtige Gott wohnt in dir durch seinen Heiligen Geist und glaubt mir, kein Dämon hat das Verlangen, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Ganz im Gegenteil. Vers 9, und er fragte ihn, was ist dein Name? Und er spricht zu ihm, Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Eine Legion war 6000 Mann. Da will hier Jesus beeindrucken nach dem Motto, wir sind im Vergleich zu dir zwar nicht stark, aber wir sind viele. Das ist lächerlich, ist wie wenn 6000 Ameisen zu einem Elefanten sagen, hey, ich warne dich, komm her, komm uns jetzt schon nahe, wir sind 6000. Sehen hier die Machtverhältnisse. Und er bat ihn sehr, dass er sie nicht aus der Gegend fortschicke. Es war aber dort an dem Berg eine große Herde Schweine, die weideten. Und sie baten ihn und sagten, schicke uns in die Schweine, damit wir in sie hineinfahren. Die wollten nicht rausgeworfen werden und in die Hölle geworfen werden. Seht ihr, die Hölle ist nicht so, wie viele Menschen sich das vorstellen. Dass da der Teufel und die Dämonen irgendwie das Sagen haben und ihren Spaß haben und Menschen quälen. Nee, Hölle ist ein Ort des Gerichtes für diese dämonischen Wesen. Die wollen dort nicht hin. Und die sind absolut unter Jesu Kontrolle. Er stellt die Fragen, sie müssen antworten. Wir müssen ihm sogar um Erlaubnis fragen, ob sie in die Schweine reinfahren dürfen. Jesus hat absolute Autorität über diese Mächte. Und deswegen, wenn wir mit Jesus sind, brauchen wir auch keine Angst haben vor diesen Mächten. Römer 8, wenn Gott für uns ist, dann wer gegen uns? Wir dürfen mit Jesus eingenommen sein. Nicht mit diesen okkulten Dingen. Wir brauchen da keine Angst haben davor. Vers 13, und er erlaubte es ihnen, und die unreinen Geister fuhren aus und fuhren in die Schweine, und die Herde stürzte sich den Abhang hinab in den See. Etwa 2000 und sie ertranken im See. Wir haben auf dem Bild gesehen, da geht es ziemlich steil runter in dieses Tal, und der See war damals wahrscheinlich noch größer, als er heute ist. Könnt ihr euch dieses Bild vorstellen? Das muss man sich mal bildlich vorstellen. 2000 Schweine, die einen Abhang hinunterjagen. 2000 Schweine, die total auszucken und wie verrückt den Abhang runterjagen, in den See rein und dort ersaufen. Das ist krass. Sehr krass. Warum erlaubt Jesus diesen Dämonen, in die Schweine zu fahren? Ich glaube, der erste Grund ist, dass Schweine unrein waren für Juden, waren illegal. War ihnen nicht erlaubt, die zu essen. Die hatten eigentlich nichts zu suchen in Israel. Also hat Jesus nicht nur den Besessenen von Dämonen befreit, sondern im gleichen Aufwaschen die auch die Juden von den Schweinen. Gibt es schweinische Dinge in deinem Leben? Unreine Dinge. Vielleicht auf einer DVD. Oder vielleicht in deinen Gedanken, in deiner Einstellung. Und ich rede jetzt nicht nur von perversen Gedanken, vielleicht auch solche Dinge wie Unversöhnlichkeit, wo du nicht vergeben willst, Hass gegen andere, Kompromisse. Gibt es Dinge in deinem Leben, die im Leben eines Christen eigentlich nichts zu suchen haben? Jesus will auch dich davon befreien. Er will dich frei machen zu einem heiligen Leben. Und das ist ein heiles Leben. Wir denken oft, oh nein, wenn wir diese perversen, diese unreinen Dinge in unserem Leben verlieren, das wäre ein Verlust. Nein, nein, es ist ein Gewinn. Jesus will uns heil machen. Er will uns frei machen. Zweiter Grund, warum ich glaube, dass Jesus zuließ, dass die Dämonen in die Schweine fuhren, ist, dass er ganz deutlich die Absicht von diesen Dämonen bloßlegen wollte. Wie gesagt, die tarnen sich oft als Engel des Lichts. Aber hier sehen wir, was ihre wirkliche Absicht ist. Diese Dämonen wollten den Menschen genauso umbringen und zerstören, wie sie das mit den Schweinen getan haben. Und wir sehen auch das in den Evangelien immer wieder, wo Besessene sich selber umbringen wollen. Ich denke gerade an den einen, wo der Vater sein besessenes Kind zu Jesus bringt und er sagt, dieser Geist, der wirft ihn einmal ins Feuer und einmal ins Wasser, der will ihn zerstören. Lass uns das eine Warnung sein. Leute, lasst die Finger von Esoterik, von okkulten Praktiken. Das ist kein Spiel. Das ist sehr zerstörerisch. Das sind reale Mächte dahinter. Als nächstes sehen wir die Reaktion der Menschen. Vers 14. Und ihre Hüter, das heißt die Hüter der Schweine, flohen und verkündeten es in der Stadt und auf dem Land und sie kamen, um zu sehen, was geschehen war. Ein Stau auf der Autobahn, lauter Schaulustige. Und sie kommen zu Jesus und sehen den Besessenen, der die Legion gehabt hatte, bekleidet und vernünftig sitzen und sie fürchteten sich. Ist der Mann vollständig befreit, vernünftig, anständig, heil zu den Füßen Jesu? Ist ein wunderbarer Anblick. Was für ein Zeugnis für die Kraft und die Liebe Gottes. Aber schaut euch die absurde Reaktion der Menschen an, auf dieses wunderbare Bild. Und sie fürchteten sich. Und die es gesehen hatten, erzählten ihnen, wie dem Besessenen geschehen war, und das von den Schweinen. Und sie fingen an, ihn zu bitten, dass er aus ihrem Gebiet weggehe. Absurde Reaktion, sie haben Jesus gebeten, wegzugehen. Liebten ihre Schweine mehr als diesen Menschen. Fühlten sich mit ihren Schweinen und mit den Dämonen wohler als mit Jesus. Absurd. Die wollten ihre Schweine, ihren schweinischen Lebensstil nicht aufgeben. Und das ist traurig. Viele Menschen sind heute so. Das ist ein Grund, warum viele nicht zu Jesus kommen wollen, weil sie es nicht aufgeben wollen. Obwohl diese Dinge sie kaputt machen. Und das ist traurig. Und so diese Menschen hier. Die waren nicht froh, dass dieser Mensch heil und frei geworden ist. Die hätten eigentlich eine riesen Party schmeißen sollen. Aber nein, sie waren sauer, weil sie ihre Schweine verloren haben. In ihren Augen waren Schweine mehr wert als Menschen. Und auch das beunruhigt mich in unserer Gesellschaft. Auch das ist eine Tendenz, die wir da sehen können. Im Denken vieler Menschen ist der Wert von uns Menschen entwertet. Evolutionsreligion hat vieles dazu beigetragen. Die sagt, es gibt keinen qualitativen Unterschied zwischen Mensch und Tier, so wie die Bibel das sagt. Nein, der Mensch ist nur irgendwie ein anders, ein bisschen komplizierter entwickeltes Vieh, ein paar Zufälle mehr. Und es gibt Philosophen, die fordern, dass es erlaubt sein soll, behinderte Menschen oder auch Kleinkinder zu töten, wenn wir sie nicht wollen. Und die im Gegenzug aber Menschenrechte für erwachsene Tiere fordern. Das ist, wo dieses Denken hinführt. Diese Leute sind auch führend in der Euthanasiebewegung. Wir können das beobachten, diese Entwertung des menschlichen Lebens hat schon ganz krasse Auswirkungen in unserer Welt heute. In unserem Land sind manche Vogeleier, manche Pflanzen besser geschützt als ungeborene Menschen. Menschen im Mutterleib. Das ist Realität. Laut Weltgesundheitsorganisation werden weltweit 45 Millionen Menschen pro Jahr umgebracht, bevor sie geboren werden. Leute, das ist furchtbar. Das ist ein Massenmord, der alles bisher in der Geschichte Geschehenes übertrifft. 45 Millionen Menschen umgebracht. Meistens einfach, weil sie unbequem sind. In Deutschland 200.000 bis 300.000 pro Jahr. Und ich denke, ich habe das letztes Jahr auch in der Zeitung gelesen, dass 90% davon mit unseren Steuergeldern finanziert wird. Obwohl es eigentlich nicht korrekt ist. Laut dem Gesetz. Ist kein Wunder, dass es jetzt bei den alten und bei den behinderten Menschen losgeht. Wenn wir anfangen, den Respekt vor menschlichem Leben zu verlieren und sagen, okay, die Ungeborenen können wir umbringen, ja, dann warum auch nicht die Alten oder die Behinderten oder wer uns sonst vielleicht gerade eine Last ist. Das ist, wo das Denken hinführt. Sehen wir illustriert im Dritten Reich, Eugenik. Das ist genau das, was wiederkommt. Selbe Denken. Hat sich nichts geändert. Menschen haben kein Unrechtsempfinden mehr. Menschen haben den Respekt vom menschlichen Leben verloren. Wer uns unbequem ist, wer uns nicht in unserem Lebensstil passt, in unsere Lebensplanung reinpasst, der wird halt beiseite geschafft. Das ist der Trend, wo es hingeht. Und es gibt noch viele andere Dinge, wo die Verhältnismäßigkeit fehlt. Ich finde es verrückt, wenn Millionen ausgegeben werden, um irgendeinen Wal oder Robbenbabys zu retten und gleichzeitig Menschen verhungern und ungeborene Menschen umgebracht werden. Ich habe gelesen, 20 Millionen Dollar wurden ausgegeben für ein Programm, das den Schwertwal Kaiko, das war der, der in dem Film Free Willy berühmt wurde, um diesen Schwertwal wieder zurück ins Meer auszusetzen. 20 Millionen Dollar. Ich meine, ich liebe Tiere, aber das ist es nicht wert, wenn gleichzeitig Menschen verhungern. Können wir besser es machen mit dem Geld. Müssen Menschen mehr lieben als Tiere. Es scheint, viele haben ein Herz für Tiere, aber kein Herz für ihre Mitmenschen. Besonders die, die die Mutter Erde anbeten und nicht dem Vater im Himmel. Das ist Götzendienst. Die Welt, die sich nicht um Gottes Wertmaßstäbe kümmert, ist im wahrsten Sinne des Wortes verrückt. Dinge sind verrückt in unserer Welt. In Gottes Augen ist ein Mensch viel, viel mehr wert als alle Tiere dieser Welt zusammengenommen. Weil Gott hat uns in seinem Ebenbild geschaffen. Deswegen sind wir unendlich viel wert. Jeder Mensch. Egal wie alt er ist, ob er geboren ist oder ungeboren ist, ob er gesund ist oder krank ist oder ob er jung ist oder alt. Völlig egal. Jeder Mensch ist unendlich viel wert. Weil er von Gott gewollt ist und weil er in seinem Ebenbild geschaffen ist. Jeder einzelne Mensch ist Gott so viel wert, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat. Das kann man nicht mit Geld aufwiegen oder sonst irgendwie gegenrechnen mit irgendwas anderem in dieser Welt. Ihr Christen, lasst uns klar denken als Christen. Lasst uns so denken, wie Gott denkt. Und nicht, dass wir angesteckt werden von diesem falschen Denken in dieser Welt. Lass uns zuletzt noch anschauen, diesen befreiten Menschen und Jesus. Vers 18. Und als er in das Schiff stieg, bat ihn der, der besessen gewesen war, dass er bei ihm sein dürfe. Und er gestattete es ihm nicht, sondern er spricht zu ihm, geh in dein Haus und zu den Deinen und verkünde ihnen, wie viel der Herr dir getan und wie er sich deiner erbarmt hat. Und er ging hin und fing an, im 10-Städte-Gebet auszurufen, wie viel Jesus an ihm getan hatte, und alle wunderten sich. Interessant, hein? Jesus erhörte die Gebete der Dämonen, er hörte die Gebete dieser Leute, die ihn wegschicken wollten, aber er hörte nicht das Gebet dieses befreiten Mannes. Obwohl es eigentlich ein gutes Gebet war. Jesus, lass mich mit dir gehen. Warum? Weil Jesus Größeres vorhatte mit ihm. Erinner du dich dran, wenn Gott eines deiner Gebete mal nicht erhört. Ich meine, eigentlich erhört Gott ja alle Gebete. Nur ist seine Antwort nicht immer die, die wir hören wollen. Gott sagt manchmal ja und manchmal sagt er nein zu unseren Wünschen. Aber erinnere dich dran, wenn Gott deinen Wunsch, dein Anliegen mal nicht so beantwortet, wie du willst, dann sei nicht enttäuscht. Erinnere dich dran, er hat was Besseres. Wir denken viel zu hoch von uns. Wir denken, wir wissen selbst so sehr, was gut ist für uns. O Herr, schenk mir sie. Ich möchte sie zur Frau haben. Oder Herr, gib mir ein schnelleres Auto. Und Gott weiß, was wirklich gut ist für uns. Er weiß, dass das Leben mit ihr die Hölle auf Erden wäre. Und dass du dich mit dem schnellen Auto vielleicht selbst umbringen würdest. Und Gott liebt dich. Und er gibt dir nur das, was wirklich gut ist für dich. Also kannst du ihn preisen, wenn du mit deiner Schrottkarre 120 fährst auf der Autobahn. Kannst dankbar sein. Kannst wissen, es ist gut so. Wenn er dir manche Dinge nicht gibt. Wenn Gott mir schon alles gegeben hätte, worum ich schon gebeten hätte, wäre ich wahrscheinlich schon 10-mal verheiratet und immer mit der Falschen und hätte mich wahrscheinlich schon selbst umgebracht. Lass uns da Gott vertrauen. Er gibt uns das, was wirklich am besten ist für uns. Und wenn Gott uns mal was nicht gibt, was wir uns wünschen, worum wir bitten, dann ist es nur, weil er was Besseres für uns hat und weil er was Größeres vorhat. Jesus liebt ja auch diese Menschen im 10-Städte-Gebiet, diese Menschen, die ihn abgelehnt haben und ihn weggeschickt haben. Und so schickt Jesus diesen befreiten Mann zurück zu diesen Menschen. Und er sagt zu ihm, vielleicht mit anderen Worten, hey, geh du zurück zu deinen Leuten, weil du hast ein gewaltiges Zeugnis, wie Gott dich befreit hat. Und du kannst mir dort effektiver dienen, als wenn du jetzt mit mir kommst. Ich habe was Größeres vor mit dir. Deswegen beantworte ich dein Gebet nicht. Lass uns dran denken, wenn Gott unsere Gebete mal nicht so beantwortet, wie wir wollen. Leute, wir haben einen mächtigen Gott. Einen allmächtigen Gott. Und wenn du Befreiung brauchst, von was immer dich belastet, was immer, wo du dich gebunden fühlst in deinem Leben, wo du dich niedergedrückt fühlst, komm zu ihm. Komm zu uns, geh auf irgendeinen Bruder, eine Schwester zu, lass für dich beten. Gottes Wort ist machtvoll. Und er ist der, der uns frei machen kann. Lass uns die Gelegenheit nutzen. Jesus ist da. Er ist derselbe, gestern, heute und bis in Ewigkeit, derselbe wie damals. Er konnte diesen krass besessenen Menschen befreien. Er kann dich befreien. Amen. Lass uns beten. Jesus, wir danken dir für deine Liebe. Und wir danken dir für deine Macht, Herr. Wir danken dir, es ist so beruhigend, Herr, dass die Macht, die dieses Universum kontrolliert, nicht böse ist, sondern gut ist. Und dass sie uns liebt, von ganzem Herzen. Du bist ein wunderbarer Gott. Und Herr, ich bete für jeden Einzelnen von uns, dass wir uns mehr und mehr von dir beherrschen lassen und nicht von uns selbst oder letztlich von dem Geist Satans. Das ist eine Herrschaftsfrage. Jesus, beherrschst du unser Leben durch deinen guten Geist. Ich bete, Herr, dass wir Menschen sind, die schnell hören auf dein Wort und die dir vertrauen, dass das, was du uns sagst, wirklich das Beste und Heil und Gut ist für unser Leben. Gott, dass wir nicht zulassen, dass wir unser Leben, das du uns geschenkt hast, durch irgendwelche bösen Mächte oder irgendwelche Dinge, Kompromisse in dieser Welt kaputt machen lassen, die uns zerstören. Danke, Gott, dass du so gut mit uns meinst. Und danke, Herr, dass du uns Verständnis schenkst, dass wir auch geistliche Dinge verstehen dürfen. Dass wir wissen dürfen, was abgeht in dieser Welt. Dass wir Realisten sein dürfen. Aber Realisten, die nicht verzweifeln müssen, sondern Realisten, die wahren Halt haben, einen wahren Freund, einen wahren Felsen in ihrem Leben. Wir lieben dich, Herr Jesus. Wir danken dir, dass du bei uns bist. Danke, dass wir dich kennen dürfen. In Jesu Namen. Amen.